Chemotherapien setzen wir gar nicht ein bei GIST, sondern es sind ausschließlich Tablettentherapien. Eine Tablettentherapie suggeriert ja jetzt erstmal etwas, was man morgens nach dem Aufstehen, wenn man gerade frisch gegähnt hat, schluckt man runter und damit war es das. So simpel ist es natürlich nicht. Das ist auch ein Punkt, wo ich der Meinung bin, dass es eigentlich essentiell ist, dass man an ein Zentrum geht. Und da gibt es nicht so viele in Deutschland.
Gibt es da sozusagen Hoffnung, dass vielleicht GIST doch irgendwann mal heilbar sein wird?
Ich bin voller Hoffnung, dass wir eine Heilung erreichen können und dass wir die Zahl der Patienten, die wir heilen, deutlich steigern können.
GIST steht für gastrointestinaler Stromatumor. Diese Erkrankung kann sich leider über ziemlich langen Zeitraum ohne Symptome ausbreiten. Und deswegen passiert es gar nicht so selten, dass jemand diagnostiziert wird. Und dann ist die Situation schon inoperabel. Das heißt, man kann diesen Primärtumor nicht mehr einfach herausoperieren. Und oder sie hat auch schon metastasiert. Wir wollen heute darüber sprechen, wie die Therapie in einem solchen Fall funktioniert. Und lieber Herr Professor Bauer, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich dafür Zeit nehmen. Sie sind hier der Leiter des Sarkom-Zentrums in der Uniklinik Essen. Sie sind Onkologe und Sie haben sich selber mal als Sarkom-Nerd bezeichnet. Und also vielen Dank, dass wir heute mit Ihnen darüber sprechen können. Und ich glaube, dass wir vielleicht als erstes mal darüber sprechen, was heißt denn überhaupt inoperabel oder nicht mehr operierbarer GIST?
Nicht operabel oder nicht für eine Operation zugänglich ist etwas, was natürlich sehr auch im Auge des Operierenden liegt. Mhm. Und wenn ich jetzt Chirurg wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich beleidigt, dass es überhaupt etwas gibt, was man nicht operieren kann, weil man kann natürlich fast alles operieren. Es geht jetzt vor allem darum, kann man so einen Tumor so operieren, dass dadurch nicht Folgeschäden entstehen oder dass eben benachbarte Organe mit entfernt werden müssen, die dazu führen, dass man danach Einschränkungen der Lebensqualität hat oder im Extremfall, dass eben eine Operation auch so ausgedehnt wäre, dass sie lebensbedrohlich oder tödlich wäre. Mhm. Das ist natürlich die Definition von etwas, was lokal fortgeschritten ist. Bei GIST kann das zum Beispiel sein, dass Tumoren, die ja in der Überzahl der Fälle im Magen auftreten, dass die vom Magen aus in den hinteren Bauchraum einwachsen, in die Leber einwachsen und dass dadurch eine Operation mit einem deutlich erhöhten Risiko verbunden wäre. Oder auch Tumoren, die sehr groß sind, die dazu führen, dass zum Beispiel viel Darm operiert werden muss oder dass viel von dem Magen entfernt werden muss, sodass es danach auch zu einer Änderung in der Funktion des Darms kommt. Das wäre ein lokal fortgeschrittener Tumor. Und das ist etwas, wo man bei der Diagnose GIST in der Regel nicht mit einer Operation startet, sondern erstmal eine medikamentöse Therapie macht. In dem Fall sind das immer Tabletten. Chemotherapien setzen wir gar nicht ein bei GIST, sondern es sind ausschließlich Tablettentherapien, die gezielt an der Stelle ansetzen, die die Erkrankung antreibt.
Jetzt ist es ja bei vielen anderen Krebserkrankungen so, dass wenn der Tumor erstmal eine gewisse Größe überschritten hat, dann geht man eigentlich fast automatisch davon aus, dass es auch Metastasen gibt. Wie ist denn bei GIST die Situation mit großen Tumoren und Metastasen? Korrelieren die auch so direkt miteinander oder kann das mal so sein?
Also wir wissen, dass die Größe einer der unabhängigen Risikofaktoren ist und dass schon größere Tumoren höheres Risiko haben als kleinere Tumoren. Aber es gibt mehrere Risikofaktoren, die mit einer Streuung, also mit einer Metastasierung einhergehen. So wissen wir zum Beispiel, dass der Ort, die anatomische Lokalisation, also wo im Magen-Darm-Trakt ein GIST entsteht, auch bedeutsam dafür ist, ob sich Metastasen ausbilden oder das Risiko hoch ist. Magen zum Beispiel ist die häufigste Lokalisation und da ist die Streuung nicht so häufig. Das heißt, ein großer Magengist kann durchaus auch eine Heilungschance durch eine alleinige Operation haben. Im Dünndarm zum Beispiel GIST haben ein höheres Risiko. Und dazu kommt noch, und das hatten wir ja schon im Kontext der Diagnostik besprochen, die Zahl der Teilungsfiguren ist wahrscheinlich der Risikofaktor, der am ehesten uns hilft zu sagen, welche Patienten eine Metastasierung entwickeln. Das ist aber auch ein sehr spannendes Forschungsfeld, weil wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch eine ganze Reihe weiterer Faktoren einsetzen werden, die uns helfen, genauer zu bestimmen, welche Patienten Streuherde im Verlauf noch entwickeln oder nicht.
Und jetzt, glaube ich, ist nochmal ganz wichtig, hier nochmal ganz konkret zu sagen, also mit diesem Film wenden wir uns an Leuten, die entweder einen inoperablen Tumor haben oder eine Metastasierung und aber auch an Patienten, die inoperabel sind und metastasiert sind.
Ja, genau.
Also wir haben im Prinzip für diese drei Fälle ist dieser Film jetzt geeignet, ne?
Ja, genau. Okay. Aber und das kann alles auch unabhängig voneinander sein. Es gibt ja Patienten, die haben schon einen Tumor operiert bekommen, denken, sie sind gesund und ein paar Jahre später finden sich Metastasen. Mhm. Die haben dann nur Metastasen, haben keinen Primärtumor mehr.
Ja, natürlich.
Dann gibt es aber Patienten, die haben Primärtumor und Metastasen. Und das ist auch eine besondere Konstellation, die ihre besonderen klinischen Konsequenzen hat dafür, was man vielleicht auch als Behandlungsteam machen muss über die reine Medikamententherapie hinaus. Und dann gibt es Patienten, die haben nur einen lokal fortgeschrittenen Tumor, das gibt es auch.
Und ich glaube, das ist jetzt mal wirklich ganz wichtig. Wir haben schon einmal einen Film gemacht zum Thema die Erkrankung an sich. Wir haben einen Film gerade zusammen gemacht zum Thema Diagnostik. Und wir haben ganz viel schon gesprochen über die Therapie, die Medikamententherapie. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig für Patienten zu wissen, selbst wenn die Diagnose so ist, wie sie aktuell ist, die Therapie ist sehr wirksam.
Die Therapie ist sehr wirksam für die meisten Patienten. Und auch da gilt, das haben wir eben schon bei der Diagnostik gehört, wir müssen genau wissen, welche Sorte von Gist liegt vor, weil eben nicht jeder Gist gleich ist, sondern es muss der molekulare Subtyp von Gist, der muss klar sein. Mhm. Und wir kennen Patienten-Subtypen, bei denen können wir genau vorhersagen, die Therapie wird zu 100% funktionieren.
Was heißt zu 100%?
Dass jeder davon profitiert. Jeder Patient spricht auf die Therapie an. Ich sage das jetzt mal so, dass Patienten, die eine KIT-Mutation haben, in dem Genabschnitt 11 oder Exon 11, die sprechen eigentlich immer auf eine Therapie ein. Das gibt es eigentlich nicht, dass sie nicht ansprechen, sage ich jetzt
mal. Ansprechen heißt dann auch, dass es dann wirklich weggeht? Oder was heißt das dann?
Das heißt in dem Fall, dass bei diesen Patienten der Tumor aufhört zu wachsen. Mhm. Sofort, auch, ich würde jetzt mal sagen, innerhalb von wenigen Tagen. Und bei der großen Mehrzahl der Patienten führt es auch dazu, dass die Mehrzahl der Tumorzellen, die sich im Körper findet, richtig abstirbt. Und das Absterben äußert sich dann dadurch, dass diese Streuherde oder auch die Tumoren kleiner werden. Manchmal, wenn so eine Metastase in der Leber ist, dann ist an der Stelle, wo die Metastase war, ist dann plötzlich nur noch so eine wassergefüllte oder schleimgefüllte Blase.
Ach, okay.
Dann sieht man zwar immer noch was, aber das ist dann überwiegend totes Gewebe. Das ist das, was man als Ansprechen bezeichnet. Aber es ist gut, dass Sie fragen, ob das gleichbedeutend ist mit Heilung. Mit Heilung, das würde ja bedeuten, dass quasi 100% jede Tumorzelle abgestorben ist und dass man dann die Medikamente absetzen könnte. Das gibt es allerdings bei GIST nur sehr, sehr selten. Sondern in dem Fall heißt das jetzt erstmal, dass die unmittelbare Bedrohung durch die Erkrankung, die ist abgewendet. Und manchmal ist es so, dass bei Patienten diese Medikamententherapie sehr lange hilft, manchmal sogar ein Leben lang. Dann kann man sich natürlich fragen, ist das dann wie eine Heilung? Ich bin der Meinung, wenn die Medikamente gut vertragen werden, dann ist es fast so wie eine Heilung, dann ist es fast so wie eine Blutdrucktablette. Mhm. Von Blutdruck spricht man in der Regel ja auch nicht davon, dass man den heilt.
Das stimmt. Oder Diabetes?
Ja, genau. Mhm.
Aber sieht man nachher, also wenn man jetzt nochmal eine Bildgebung machen würde, würde man dann die Tumoren noch sehen oder nicht mehr?
Das kommt drauf an. Es gibt tatsächlich die Situation, dass Metastasen komplett verschwinden. Mhm. Aber wie gesagt, in der Leber ist es meistens so, dass man häufig so kleine Löcher in der Leber sieht, die eben dann übrig bleiben als Narben. Aber im Bauchfell gibt es bei kleineren Herden durchaus die Situation, dass sie komplett verschwinden und man sie nicht mehr sieht. Also nicht mehr mit dem CT. Wenn man jetzt diese Stellen rausoperieren würde und man guckt sich unter dem Mikroskop die Stellen an, dann finden sich kleine Tumorzellen, die überleben und die dann, wenn man so will, auch die Saat für die Resistenz bilden.
Okay. Weswegen man eben die Medikamente immer weiternehmen muss.
Genau. Mhm. Man hat gelernt, dass wenn man bei Patienten, die eine gestreute Erkrankung hat, die Therapie unterbricht oder absetzt, dass bei der großen Mehrzahl der Patienten die Erkrankung wieder anfängt zu wachsen.
Mhm. Ich glaube, vielleicht sollte man noch mal ganz kurz darauf eingehen, wo denn die Metastasen bei GIST typischerweise auftreten.
Genau, das ist auch eine wichtige Frage. Das ist anders als bei vielen anderen bösartigen Erkrankungen. Die Metastasen streuen praktisch nie in die Lunge, extrem selten. Und die Hauptstreuorte sind eigentlich das Bauchfell. Fragen Sie mich nicht, warum das Fell heißt, weil man im Bauch natürlich kein irgendwie Tigerfell hat, sondern dieses Bauchfell ist eigentlich nur eine einzelne Schicht, die wie so eine leichte Gleitschicht ist. Kann man sich ja vorstellen, dass wenn man der Darm, die meisten wissen das aus so Filmen wie Game of Thrones, wenn man so den Bauch mit dem Schwert aufschneidet, dann quillt ja so Darm heraus. Okay. Und das wollen wir natürlich nicht bei dem Patienten machen. Aber man weiß, es ist eigentlich ja wie so ein langer Fahrradschlauch, der im Bauch zusammengeknüllt ist. Und wenn der sich bewegt, dann müssen diese Darmschlingen sich ja bewegen können. Ja. Und das Bauchfell ist eigentlich eine Verschiebeschicht, die sicherstellt, dass der Darm nicht verklebt ist, sondern dass der sich ganz weich miteinander bewegen kann und sicherstellt, dass es nicht irgendwo eingeklemmt ist und quasi die Nahrungsmittel im Darm gut transportiert werden können. Das heißt, das ist eigentlich kein Fell, sondern es ist nur ein Häutchen, was den Darm umgibt. Und in diesem eigentlich nicht existenten Raum zwischen diesem Häutchen, was den Darm umgibt und auch was die Bauchhöhle an sich auskleidet, in diesem Raum fühlen sich Gistzellen wohl. Und das sieht man dann als Knoten, die zwischen den Darmschlingen liegen. Das ist der eine wichtige Streuort und der andere ist eben die Leber. Mhm. Und das kann man im Ultraschall manchmal sehen, wobei man es im Ultraschall deutlich schlechter sehen kann als im CT. Am allerbesten sieht man es eigentlich in der Kernspin-Untersuchung oder dem MRT, Magnetresonanztomographie. Dort sieht man diese Lebermetastasen eigentlich am besten.
Also wir hatten ja vorher schon einen Film auch zum Thema Diagnostik gemacht. Und da sind wir eingegangen auf das Thema Mutationsanalyse. Ich glaube, das wäre vielleicht auch wichtig, dass wir hier für die Betroffenen das nochmal kurz hervorheben. Ganz kurz, Mutationsanalyse, was bringt das, was ist da wichtig dabei?
Genau, es gibt verschiedene molekulare Subgruppen von GIST. Und damit man weiß, zu welcher dieser Gruppen man gehört, muss man eine sogenannte Mutationsanalyse machen. Das heißt, es wird eine Genanalytik gemacht an dem Tumor oder an einer Biopsie bei den Patienten, die die Diagnose GIST haben. Und da ist erstmal wichtig, ist die Treibermutation in dem KIT-Gen, in dem PDGFR-Gen oder in anderen seltenen Genen, auf die wir jetzt im Detail nicht eingehen müssen. Das ist Punkt 1. Und das Zweite ist, dass die Lokalisation dieser Mutation auf dem Gen, die spielen auch eine ganz reale Rolle. Zum Beispiel wissen wir, dass bei Mutationen im PDGF-Rezeptor in dem Genabschnitt Nummer 12, dass es einer ist, wo das Imatinib super wirkt. Wenn es aber im Genabschnitt 18 ist, an einer ganz bestimmten Aminosäure, dann kann Imatinib gar nicht wirken. Dann muss man ein anderes Medikament nehmen. Und kann man sich ja vorstellen, dass man, wenn man diese Analyse hat und weiß, dann vermeidet man, dass Patienten ein Medikament kriegen, was gar nicht wirkt. Mhm. Und sie kriegen früher ein Medikament, was wirkt. Relevanter und häufiger ist eben bei den KIT-Mutationen, gibt es bei etwa einem Drittel der Patienten, gibt es Mutationen im Genabschnitt Nummer 9. Und wir wissen, dass man bei diesen Patienten 2 Tabletten statt einer Tablette geben muss, um die beste Wirkung zu erzielen. Das hat also auch eine reale Konsequenz für Patienten, zu wissen, welche Mutation sie haben.
Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass wir jetzt dann eigentlich mal einsteigen auf das Thema Therapie, Therapieoptionen. Ja, wenn wir jetzt so drüber sprechen, über die Therapie, und dann heißt es ja, man muss eine Tablette morgens nehmen. Ich finde, das klingt, ich muss sagen, ich finde jetzt ein bisschen schwierig, nett zu sagen, aber ich finde tatsächlich vergleichsweise klingt das ganz nett.
Die Bilder, die man als Betroffener ja hat von Krebstherapien, sind ja jetzt häufig Chemotherapien, Haarausfall, Übelkeit, Erbrechen, Stigmatisierung, die man von außen sieht. Und jetzt eine Tablettentherapie suggeriert ja jetzt erstmal etwas, was man morgens nach dem Aufstehen, wenn man gerade frisch gegähnt hat, schluckt mal runter und damit war es das. So simpel ist es natürlich nicht. Also auch wenn bei GIST ja so ein bisschen dieses Wunder da ist, dass das erste Medikament, was zugelassen wurde, das Imatinib, eins der Krebsmedikamente ist, die wenig Nebenwirkungen und bei manchen Patienten sogar, die Glück haben, gar keine spürbaren Nebenwirkungen macht. Was Besseres gibt es ja fast nicht. Das ist eigentlich so wie ein Science-Fiction-Film. Ja. Man nimmt eine Tablette, die keine Nebenwirkungen macht und der Krebs bildet sich zurück. Ja. Das ist total irre.
Ja.
Jetzt kenne ich natürlich Patienten, die würden mir den Vogel zeigen, wenn ich sage, dass Imatinib keine Nebenwirkungen macht. Natürlich gibt es Patienten, die haben Nebenwirkungen, die sogar ziemlich dramatisch sein können. Also es gibt manchmal Patienten, die haben so starke Nebenwirkungen, dass man die Therapie abbrechen muss. Wenn man sich das vorstellt, dass man eigentlich eine Therapie hat, die eine sehr hohe Wirkwahrscheinlichkeit hat, die man aber nicht verträgt, dann ist das eine echt schlechte Nachricht, muss man sagen.
Klar.
Weil dann muss man eine Alternative haben. Zum Glück gibt es Alternativen. Also inzwischen gibt es für Patienten, die eine KIT-Mutation haben, 4 zugelassene Medikamente. Und das heißt, dass wenn das eine nicht funktioniert, hat man eine relevante Chance, dass das nächste funktioniert. Wenn das nicht mehr funktioniert, hat man eine relevante Chance, dass das nächste funktioniert und so weiter. Mhm. 4 Chancen hat man, diese Erkrankung zu behandeln. Und da ist es aber so, dass die Verträglichkeit dieser Therapien, sagen wir mal, an Nettigkeit verlieren, um bei dem Begriff zu bleiben.
Ja.
Weil viele Patienten werden das auch, die vielleicht zuhören, werden das wissen, dass manche der Therapien, die bei GIST eingesetzt werden, Nebenwirkungen machen, die die Lebensqualität schon beeinträchtigen. Geschmacksstörungen machen können, Durchfälle machen können, auch Hautprobleme machen können an den Händen, an den Füßen. Dass es Haarveränderungen gibt, die auch dazu führen, dass man plötzlich anders sieht, als man normalerweise aussieht. Also da wird es dann auch komplizierter und kommt aber dann auch sehr darauf an, welches Medikament das ist. Und dann kommt es auch noch auf die Person an, die das einnimmt.
Ja.
Sowohl wie der Körper individuell darauf reagiert, aber auch wie Patienten individuell diese Nebenwirkungen wahrnehmen. Es ist klar, dass jemand, der viel Sport macht, der eine Fußsohle hat, der wird sowas viel negativer empfinden als jemand, der, sagen wir mal, am liebsten im Sofa sitzt und Fernsehen guckt oder sich unterhält. Das heißt, das ist dann sehr auch abhängig davon, was die Patienten im Leben machen.
Und ist es so, dass man Resistenzen entwickelt und deswegen dass das Medikament nochmal wechseln muss? Oder wie ist
genau.
das?
Genau. Okay. Also es ist so, dass diese Hemmung der KIT-Kinase, das ist ja der Wirkmechanismus, mit dem das Imatinib wirkt, die wirkt bei den meisten Patienten erstmal gut und irgendwann fangen aber im Körper manchmal oder häufig auch in solchen Streuherden oder Metastasen, die sich eigentlich schön zurückgebildet haben, dann findet man in diesen Metastasen plötzlich wieder einen Knoten, der wächst.
Mhm.
Wenn man so einen Knoten dann rausnimmt, dann findet sich in der Regel neben dieser ursprünglichen Mutation noch eine zweite Mutation. Und das ist eine, die dazu führt, dass in der Regel das Imatinib nicht mehr gut binden kann oder einfach diesen aktivierten Schalter nicht mehr abschalten kann.
Ist das etwas, was häufig passiert oder passiert das eher selten?
Das ist sehr häufig. Es ist sehr häufig.
Okay.
Und bei Patienten mit einer gestreuten Erkrankung, die man nicht operieren kann, passiert das bei 9 von 10 Fällen. Jetzt kann man das auch umgedreht sagen, immerhin. Einer von 10 Patienten kann das Imatinib ein Leben lang einnehmen und es passiert nicht.
Mhm. Mhm.
Warum das so ist, wissen wir nicht genau. Warum bei manchen Patienten das so lange wirkt und bei der Mehrzahl der Patienten ist dann irgendwann aufhört zu wirken, das wirken wir nicht, ist aber auch Teil von Forschungsprojekten, die wir im Moment machen, um das zu verstehen.
Und was ist so die typische Zeit, dass das erste Medikament wirkt? Gibt es da so Mittelwerte?
Ja, da gibt es sehr gute Werte und gibt es auch große Studien. Und dann gibt es natürlich für die, die sich noch an ihren Matheunterricht erinnern, gibt es sowas wie einen Durchschnittswert.
Mhm.
Und der Durchschnittswert, der hängt dann auch davon ab, welche Mutation man hat. Und wir haben für jede Mutation können wir eigentlich angeben, wie wahrscheinlich das ist, dass so eine Therapie dann irgendwann aufhört zu wirken. Der durchschnittliche Wert bei einer Exon 11 Mutation sind zum Beispiel 2 Jahre. Aber auch da muss man wissen, dass das Spektrum derer, die so ein Wachstum haben, ist natürlich groß. Es gibt Patienten, da sieht man das Wachstum schon nach 9 Monaten. Und dann gibt es welche, wie gesagt, bei denen man nach 20 Jahren noch kein Wachstum gesehen hat.
Okay. Und hatte man ja eben noch diverseste Optionen, sodass selbst wenn jetzt das eine nicht mehr wirkt, hat man eben noch die anderen Optionen, die dann halt die Wirkung wieder aufrechterhalten.
Genau. Also man muss sich immer vorstellen, als ich Examen gemacht habe, 1999, dann gab es diese Sachen alle noch nicht. war die Prognose so schlecht, dass wenn man die Diagnose eines GIST mit Metastasen hatte, hatte man eine durchschnittliche Lebenserwartung von 12 bis 18 Monaten. Also Patienten sind sehr rasch gestorben. Es war eine der tödlichsten Erkrankungen, die wir hatten. Jetzt ist es so, dass also die allermeisten Patienten viel länger leben. Viele, viele Jahre länger, manchmal eben auch Dekaden länger. Das sind natürlich die Ausnahmen, aber ich bin der Meinung, dass im Moment die Chancen jedes Jahr eher besser werden, dass man noch länger lebt durch die vielen Optionen, die man hat. Insbesondere auch dann, wenn zum Beispiel man lokale Therapien mit ins Boot holen kann, um vielleicht den Tumor von sichtbarer Krebserkrankung zu befreien.
Das ist nochmal ein ganz wichtiges Stichwort, gerade auch für die Metastasen. Gibt es denn da Lokaltherapien?
Ja, genau, das gibt es. Und Metastasenchirurgie ist auch etwas, was sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert hat. Und es gibt auch nicht nur die chirurgischen Verfahren, sondern es gibt auch andere Verfahren, die man manchmal mit der Operation kombinieren kann. Das heißt, deswegen sprechen wir dann auch allgemeiner von lokalen Therapien oder lokal ablativen Therapien. Das heißt, man kann zum Beispiel in Organen wie der Leber, kann man Streuherde auch, wenn die eine bestimmte Größe nicht überschreiten, kann man die auch thermisch behandeln. Das heißt, man kann die verkochen. Das heißt, man kann mit einer Nadel in die Metastase reinstechen und dann wird die Spitze der Nadel erhitzt. Und dann kann man Zellen kaputt machen, als wäre das eine Mikrowelle. Es wird erhitzt und dann geht das kaputt, das ist ziemlich effektiv. Man kann auch eine Strahlentherapie machen im Bereich der Leber, eine sogenannte stereotaktische Strahlentherapie. Das heißt, dass das fokussiert ist wie mit einer Lupe, dieser Strahlentherapie-Strahl. Und damit kriegt man GIST auch sehr effektiv kaputt. Also GIST ist ein strahlentherapieempfindlicher Tumor. Zumindest wenn es in einer Lokalisation ist, wo das Gewebe um den GIST herum auch nicht zu strahlenempfindlich ist.
Okay.
Aber Sie hatten ja noch mal gefragt, wie häufig ist das? Aus meiner Sicht im Moment qualifizieren ungefähr ein Fünftel, vielleicht auch sogar ein Viertel aller Patienten, bei denen Streuherde vorliegen, dafür, dass man im Verlauf der Therapie zum Beispiel eine Operation von Metastasen mit oder ohne Kombination noch von anderen lokalen Verfahren anwenden kann. Und das ist auch ein Punkt, wo ich der Meinung bin, dass es eigentlich essentiell ist, dass man an ein Zentrum geht mit dieser Frage, wo solche Verfahren häufig gemacht werden. Und da gibt es nicht so viele in Deutschland. Das heißt, das ist eine der entscheidenden Situationen für Patienten, die eine gestreute Erkrankung haben. Und die sollte auch innerhalb der ersten 6 Monate geklärt werden, wenn man eine Therapie mit Imatinib begonnen hat.
Okay. Also wenn man so eine lokale Metastase auch operativ behandeln lassen kann, aber dafür in ein Zentrum kommen müsste, dann ist das ja eigentlich in dem Sinne noch okay, weil auch wenn man von weiters weg kommt, dann kommt man ja einmal an das Zentrum, lässt sich operieren und dann muss man ja nicht immer wieder hin und her fahren.
Ne? Völlig richtig. Also es wäre völlig verrückt, wenn jemand jetzt aus dem Schwarzwald nach Essen kommt, um eine Blutabnahme zu machen für die Kontrollen, die man während der Therapie macht. Das macht überhaupt keinen Sinn. In dem Fall für eine Operation ist das etwas, wo es aus meiner Sicht sich in jedem Fall lohnt, auch gegebenenfalls mal eine Reise in Kauf zu nehmen. Denn da kann man sehr lange von profitieren, wenn so eine Operation gemacht wird. Und es gibt sicherlich Konstellationen, die sind operativ relativ einfach. Die kann man auch an vielen Stellen machen, wenn zum Beispiel eine einzelne Metastase vorliegt in der Leber. Das ist etwas, was, glaube ich, relativ viele Leberchirurgen machen. Aber wenn es eben um komplexe, also ausgedehnte Chirurgie geht, das sind teilweise sehr anspruchsvolle Operationen. Und die gehen auch in den Grenzbereich dessen, was man technisch machen kann und wo natürlich es hilft, wenn das von chirurgisch tätigen Ärztinnen gemacht wird, die das echt viel machen.
Und jetzt muss ich da mal wieder die blöde Frage stellen. Also wenn, jetzt haben wir gerade über Schwarzwald und Essen gesprochen. Also wenn ich jetzt vom Schwarzwald hierher kommen möchte, um mich operieren zu lassen, würde das bezahlt oder wie ist das dann?
Weil normalerweise also gibt's auch nicht, dass man das nicht im Schwarzwald operieren lassen könnte, würde ich jetzt nicht sagen. Das wollte ich damit nicht sagen, das habe ich jetzt nur als geografisches Beispiel verwendet. Ich sage jetzt mal so, bezahlt wird auf jeden Fall die Behandlung. Mhm. Es kann durchaus sein, dass die Krankenkassen jetzt nicht die Reisekosten bezahlen. Aber vom Grundprinzip hat man ja in Deutschland jetzt noch freie auch Krankenhauswahl, wenn man so einen Eingriff machen möchte. Und genau, das Einzige ist nur, dass die Krankenkassen sich vorbehalten zu sagen, sie zahlen die Fahrtkosten nicht.
Mhm. Ich würde noch mal wirklich interessieren, auch das Thema Lebensqualität. Jetzt hatten wir ja gerade schon hier über eine relativ fortgeschrittene Erkrankung gesprochen. Wie ist denn die Lebensqualität jetzt dann unter der Therapie?
Also die Lebensqualität ist für die Patienten sehr stark abhängig davon, welche Art von Therapie man bekommt. Die Mehrzahl der Patienten, die bei einer gestreuten Erkrankung eine Therapie mit Imatinib erhalten, sagen, dass sie einen relativ normales Leben führen können. Also viele Patienten gehen zur Arbeit oder machen ihre normalen Hobbys. Es gibt auch Leute, die wirklich intensiven Sport machen bis hin zu Marathonlaufen, auch mit so einer Therapie. Das gibt's.
Toll. Okay.
Nicht alle fühlen sich danach. Viele Patienten haben eine leichte Blutarmut. Deswegen ist so Leistungssport etwas, was gerade wenn man jetzt kompetitiv ist, dann fühlt sich das irgendwie blöd an, wenn man nicht seine Bestzeit laufen kann. Aber für viele ist es trotzdem super, dass man Sport machen kann. Mhm. Aber es gibt halt Patienten, die haben Nebenwirkungen, die nicht gut eingestellt sind oder die halt dazu führen, dass man nicht alles das machen kann, was man möchte. Viele Patienten mit Imatinib haben auch so eine leichte Schwellung der Augenlider, die insbesondere morgens, wenn man aus dem Bett krabbelt, dann so aussieht, dass man sich erstmal nicht erkennt, aber das verschwindet meist wieder über den Tag. Mhm. Aber da würde ich sagen, dass die Lebensqualität ist in der Regel hoch und wie gesagt, die GIST-Erkrankung selbst macht häufig nicht so viel Beschwerden oder auch keine Beschwerden. Also man merkt häufig diese Metastasen nicht, zumindest zu Beginn der Erkrankung. Das kann sich natürlich, wenn Tumoren irgendwann größer werden, kann sich das natürlich ändern. Für die Folgetherapien, also im Moment die zugelassenen Therapien, vor allem Sunitinib und Regorafenib, das sind zwei Medikamente, die relativ viele Nebenwirkungen machen können. Die habe ich vorhin auch schon geschildert, also insbesondere so Haut- und Schleimhautnebenwirkungen sind etwas, was teilweise sehr störend sein kann und was auch dazu führen kann, dass man die Therapien abbrechen muss.
Oh,
das kann Bluthochdruck machen, der auch teilweise sehr behandlungsbedürftig wird und der auch manchmal gerade bei älteren Patienten, die vielleicht auch schon eine Vorbluthochdruckerkrankung haben, nicht gut eingestellt werden kann. Und bei dem Sunitinib gibt es auch noch so seltene Erkrankungen wie zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion, die, wenn man die nicht erkennt, auch ziemlich dramatisch sein kann. Das A und O für die Patienten ist, für ganz viele dieser Nebenwirkungen kann man etwas tun. Also es gibt aktive Therapien, mit denen man Nebenwirkungen mildern kann. Und es gibt auch manchmal sehr individuelle Dosierungsmodifikation, also dass man die Dosierung so feintunet, dass diese Nebenwirkung eben so ist, dass es akzeptabel ist. Das ist aber etwas, was in der Regel ein bisschen Zeit braucht, die manchmal im klinischen Alltag halt auch in Praxen oder auch bei uns manchmal zu wenig ist. Mhm. Aber das ist etwas, wo ich auch der Meinung bin, dass wir als Zentrum eine wichtige Funktion haben. Bevor eine wirksame Therapie abgesetzt wird, sollte man alles tun, damit die Nebenwirkungen auf ein Niveau reduziert werden, dass Patienten sagen, okay, damit komme ich klar, damit ist mein Leben lebenswert.
Und ich glaube, da ist nochmal ein wichtiger Punkt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil jetzt hat man gerade Dosierung gesagt, dass es total wichtig ist, diese Tabletten, die eben ein oder zwei pro Tag sind, die auch wirklich zu nehmen. Ne? Mhm. Und dann eben auch so, muss man täglich nehmen, oder wie ist es?
Ja, man muss die täglich nehmen, wobei es für diese Therapien, die nach Imatinib kommen, auch manchmal geplante Pausen gibt. Mhm. Aber die werden dann genau vorgegeben. Mhm. Das würde ich auch Patienten immer abraten, dass sie das selbst machen, diese Pausen, oder unabgesprochen machen. Also das ist etwas, da wird man als Patient auch irgendwann erfahren und selber sein Experte für die eigene Krankheit, dass man das gemeinsam überlegen kann, wann sind Pausen gerechtfertigt oder nicht. Pausen, die nicht abgesprochen sind oder die jetzt aus einer Laune herauskommen, haben natürlich immer das Risiko, dass die Erkrankung dann einfach wieder anfängt zu wachsen. Das geht manchmal auch sehr schnell. Wobei meine Erfahrung ist, dass die Adhärenz, so nennt man das ja, also dass die Therapietreue der Patienten hoch ist, weil die meisten Patienten wissen ja, dass es um die Wurst geht. Eine gestreute Tumorerkrankung ist tödlich, wenn sie nicht behandelt wird.
Mhm. Mhm. Aber ich glaube, das ist ja auch nochmal, muss man das auch nach Uhrzeit nehmen, sozusagen jeden Tag um 8? Oder ist das
nee, hier? Das ist, kommt nicht auf die Minute, es kommt auch nicht auf eine Stunde drauf an. Aber also ich sag mal, nach 2 bis 3 Stunden sollte man versuchen einzuhalten, weil sonst sich auch die Einnahmen überlappen oder die Wirkspiegel zu tief werden. Also das ist etwas, was man versucht zu vermeiden. Mhm. Aber ich meine, es gibt auch, wie sonst im Leben, manchmal vergisst man das. Manchmal wird an einem Tag das einfach mal vergessen, weil man, keine Ahnung, auf einem Konzert war oder sonst was. Das ist in der Regel auch dann kein Problem, wenn das die Ausnahme ist.
Okay. Mhm. Und jetzt nochmal die letzte Frage. Wie ist denn mit der Forschung? Gibt es da sozusagen Hoffnung, dass vielleicht GIST doch irgendwann mal heilbar sein wird? Oder dass eben neben den 4 Medikamenten jetzt noch 5 und 6 vielleicht noch kommen?
Ich bin voller Hoffnung, dass wir eine Heilung erreichen können und dass wir die Zahl der Patienten, die wir heilen, deutlich steigern können, auch in der Zeit, die mir hoffentlich bleibt in meinem Berufsleben. Also das ist etwas, wo wir auch aktuell ein Forschungskonsortium gegründet haben, was sich nennt die Straße zur Heilung, Road to the Cure. Oh. Und das hat genau das Ziel, dass wir uns versuchen, damit zu beschäftigen, warum eben nicht alle Tumorzellen kaputt gehen, wenn wir eine Therapie machen, sondern eben vielleicht nur 95% oder 98% der Zellen. Und ich bin ganz überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren neue Therapien, vor allem Kombinationstherapien, im Moment geben wir immer nur Einzeltherapien, aber dass wir mit Kombinationstherapien eben die Zahl der Patienten deutlich erhöhen können, die geheilt werden. Das ist auch einer der Gründe, warum es so wichtig ist, dass Patienten mithelfen, an diesen Forschungsprojekten teilzunehmen. Mhm. Dass Patienten an klinischen Studien teilnehmen, denn das ist etwas, was nicht nur für sich selbst einen Vorteil haben können, aber natürlich auch für die, die danach kommen, helfen Patienten dann, dass es neue Medikamente gibt. Für die Patienten, die zum Beispiel sich einer Operation unterziehen, unter einer Imatinib-Therapie, das ist im Moment ein Forschungsprojekt, wo wir also hoffen, dass sich viele Patienten bereit erklären, ihr Tumorgewebe auch für die Forschung zur Verfügung zu stellen, wenn das nicht für die pathologische Diagnostik geeignet ist, damit wir nämlich genau daran arbeiten können und verstehen können, warum zum Beispiel Imatinib bei manchen Tumorzellen nicht ausreichend gut wirkt.
Kann man sich irgendwo melden? Also wer jetzt für Patienten, die jetzt gerade zuhören, die da sagen, oh, das finde ich interessant, da würde ich gerne mich beteiligen. Gibt es da irgendwo, wo man sich konkret melden könnte?
Ja, auf jeden Fall. Die können sich bei mir prinzipiell melden. Und dann kann ich gucken, wo die Patienten in ihrer Erkrankung stehen, ob da es ein sinnvolles Angebot gibt. Aber grundsätzlich ist das etwas, wo Patienten sich in jedem Fall einbringen können. Und das ist etwas, wo wir uns auch global aufstellen werden. Also wir bilden eine globale Research Alliance for the Cure, also eine Forschungsallianz zur Heilung, bei denen sich die führenden GIST-Forschungseinrichtungen der Welt abstimmen werden, um diese Forschungsprojekte koordiniert und effizient miteinander zu verweben, vernetzen.
Also da drücke ich ganz fest die Daumen und ich hoffe wirklich, dass der wirklich herausragende Erfolg, der ja jetzt schon sichtbar ist in dieser Therapie, sich dann so fortsetzt.
Gut.
Lieber Danke. Professor Bauer, ganz herzlichen Dank. Danke für Ihre Zeit. Und ich denke, dass wir hier wirklich einen tollen Überblick gekriegt haben für die Therapie in diesem Krankheitsstadium.
Vielen Dank. Und auch vielen Dank für Ihr Engagement.